Die Gemeinde hat immer wieder Phasen, immer wieder Zeiten der Herausforderung erlebt. Ich meine mit Gemeinde jetzt nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu Christi seit ihrer Entstehung, von der wir in der Bibel lesen. Und es gab eigentlich nie, kann man fast so sagen, eigentlich nie eine Zeit, wo man hätte sagen können, es ist alles paletti, es ist alles rund und alles läuft super. Es gab immer Herausforderungen, es gab immer Widerstand. Es gab Widerstand von politischer Seite, von religiöser Seite, Widerstand in jeder nur erdenklichen Form. Die junge Gemeinde, mit der wir uns auch momentan beschäftigen, zum Beispiel in Philippi, war immer wieder Herausforderungen ausgesetzt. Und sie mussten sich immer wieder entscheiden, bestimmte Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Und sie mussten immer wieder ihren Blick auf Jesus richten, immer wieder ihren Blick fokussieren auf das eigentliche Zentrum, auf Jesus, der die Gemeinde gestartet hat und der auch der Grund und die Basis ihres und auch unseres Lebens ist. Und so wollen wir heute uns wiederum die Gemeinde in Philippi anschauen und wir wollen dabei auch immer wieder uns selber anschauen. Das, was wir hier lesen, ist ja auch ein Beispiel für uns, wo wir lernen können, wo wir hören können, wie denn die Gemeinde damals Dinge getan hat oder nicht getan hat und wie sie durchgekommen ist, wie sie das erlebt hat, dass Jesus unter ihnen wirksam war und sie im Glauben hat wachsen lassen. Paulus erinnert euch daran, ermutigt die Philipper immer wieder, ihren Glauben eben gegen alle Widerstände zu leben, egal wo die herkommen, ermutigt sie in Einheit und Einmütigkeit zusammenzustehen, gemeinsam so auf das Ziel hinzuarbeiten, sich gegenseitig zu dienen, Demut zu praktizieren, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und so zusammenfassend kann man sagen, hat er sie immer wieder ermutigt, Leute, werdet so wie Jesus, seid so wie Jesus, werdet Jesus ähnlicher. Ja, wir wissen, wir brauchen den Heiligen Geist dazu, dass wir können uns nicht einfach entscheiden und sagen, so jetzt werde ich wie Jesus, ne, das wäre schön, wenn es so ginge. Nein, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns verändert, der in uns wirkt und der uns auch herausfordert. Und wir haben gehört und gesehen, auch an dem Beispiel der Philipper, dass Jesus dann auch immer wieder aus uns herausscheint. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann scheint Jesus aus uns heraus. Und Menschen sehen das und können sich daran orientieren und können Hilfe und Orientierung für ihr Leben empfangen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ihr erinnert euch daran, dass Jesus so an diesem einmaligen Beispiel Jesu Christi dargestellt hat, was es bedeutet, was echte Demut bedeutet, was es bedeutet, wirklich dienstbereit zu sein und was echte Hingabe ist. Und wir sehen an dem Beispiel von Paulus selber, wie das funktioniert. Wir sehen, wie das praktisch aussieht. Und in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, bringt er das Beispiel von zwei weiteren Personen, um wirklich darzustellen, wie sieht diese Nachfolge Jesu praktisch aus? Wie kann man geistlich wachsen? Das ist ja immer die Frage, die uns beschäftigt. Wir wollen ja alle geistlich vorankommen, wir wollen geistlich wachsen. Aber wie machen wir das praktisch? Wie geht das? Wie können wir, auch wenn wir schon 30 Jahre lang Christ sind, immer noch geistlich wachsen und weiterkommen? Und in dem Abschnitt heute sehen wir zwei Personen, die das auf eine ganz eindrückliche Art und Weise verkörpern. Und das sind Timotheus und Epaphroditus. Das sind zwei Menschen, zwei Männer, von denen hast du bestimmt schon mal was gelesen. Timotheus ist uns ja schon mal früher begegnet in dem Zusammenhang. Und jetzt bringt Paulus eben auch noch das Beispiel von einem Mann namens Epaphroditus und das wollen wir uns heute anschauen. Und ich möchte zuerst den Text der heutigen Predigt vorlesen. Es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber es ist gut, dass wir das im Zusammenhang sehen, im Zusammenhang lesen. Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Wenn du eine Bibel dabei hast, dein Tablet, dein Handy mit Bibel und so weiter, dann schlag das auf, lies mit. Und lass dich damit hineinnehmen. Also, Paulus schreibt hier an die Philipper, er schreibt aus der Gefangenschaft und er schreibt an die Philipper ab Vers 19, ja, ihr könnt das hier mitlesen, genau. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald zu euch kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Hier finden wir also eine etwas längere Beschreibung von zwei Mitarbeitern des Paulus, von Timotheus und Epaphroditus. Er schreibt hier ausführlich über diese beiden, über die Dinge, die sie im Dienst für den Herrn und für die Gemeinde getan haben, darüber, in welcher Haltung sie das taten. Er lobt sie, er stellt sie als gutes Beispiel dar und er beschreibt auch, wie sie dahin gekommen sind. Also er schreibt hier etwas über geistliches Wachstum und das ist wichtig für uns. Das müssen wir hören, das müssen wir verstehen. Das ist ja nicht einfach so irgendwie aus dem Blauen heraus geschehen, sondern Timotheus und Epaphroditus sind einen Weg gegangen, um dahin zu kommen, das zu tun, wovon Paulus hier beschreibt. Ich denke, ich nehme das. So, nun sind jedenfalls alle wach. Und ich mache weiter. Also er lobt sie, er stellt sie als gutes Beispiel vor und er spricht darüber, wie sie dahin gekommen sind, welche Schritte, welche Prozesse des geistlichen Wachstums sie gegangen sind, um eben das zu tun, was sie hier getan haben. Und er zeigt uns an dem Beispiel dieser beiden Männer, wie geistliches Wachstum funktioniert und wie es auch für dich und mich funktioniert. Und heute geht es ein bisschen ans Eingemachte. Ich werde vielleicht manche etwas unbequeme Sache sagen, aber ihr Lieben, was wollen wir? Wir wollen vorankommen, wir wollen geistlich wachsen, wir wollen nicht da bleiben, wo wir sind, wir wollen uns weiterentwickeln. Jesus hat mehr zu geben, Gott hat mehr für uns vorbereitet und wir können schöpfen so aus seiner Gnade, aus den Gaben, die er gegeben hat, aus dem, was er für uns vorbereitet hat und da wollen wir hin. Aber lass mich zum Anfang gleich klarstellen, Paulus, und das merkst du, wie er über die beiden schreibt, Paulus erwähnt diese beiden Männer nicht, um den Philippern ein schlechtes Gewissen zu machen oder um sie zu kritisieren oder so. So nach dem Motto, ja, jetzt guckt euch mal den Timotheus und den Epaphroditus an, ja, was die alles Tolles machen. Und dann guckt euch mal selber an und dann stellt euch mal die Frage, ne? So, das ist so wie, guck mal deine kleine Schwester an, wie die das und du und so weiter, kommst immer mit zerrissenen Hosen nach Hause und so weiter und dann denkt mal darüber nach und so weiter und dann stellt euch in die Ecke und schämt euch. Also Paulus hat nicht aus dieser Haltung heraus geschrieben, sondern er hat geschrieben, er hat sie als ein leuchtendes Beispiel dargestellt und hat geschrieben, damit die Philipper ermutigt werden, damit sie herausgefordert werden, damit sie angefeuert, angefacht werden, in ihrem Glauben voranzugehen und ihnen auch zu zeigen, was es bedeutet, Jesus konsequent nachzufolgen und was es heißt, wenn sich die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben entfalten und wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben. Und so müssen wir auch immer wieder, und es ist ganz allgemein so, wichtig für uns, wenn wir diese Männer und Frauen der Bibel uns anschauen, dann lass uns das nicht lesen mit einem schlechten Gewissen, sondern lass uns das lesen als einen Anreiz, als ein Anfeuern für unser eigenes Leben. Wenn wir lesen über Abraham, über die Glaubenshelden, über die Apostel, über Männer und Frauen, über Männer wie Timotheus und andere, lass uns das lesen als eine Ermutigung und nicht mit einem schlechten Gewissen, so nach dem Motto, ach naja, und das waren ja auch die geistlichen Heavies und wer bin ich schon, ich bin eine ganz kleine Leuchte. Lass uns das lesen mit der Gewissheit, dass der Herr das auch in unserem Leben tun wird. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, dann wird ja auch klar, dass sich Paulus und Epaphroditus das nicht selber irgendwie anschauen, antrainiert haben oder so, sondern dass es ein Wirken des Geistes in ihrem Leben war, die Frucht des Geistes, die in ihrem Leben entstanden und gewachsen ist. Und das ist deshalb so ermutigend, weil der Heilige Geist dasselbe auch in deinem und meinem Leben tun möchte. Lass uns das so lesen und so anschauen. Okay. Vers 19. Paulus schreibt hier also, dass er hofft, Timotheus bald zu den Philippern zu senden. Er möchte gerne guten Mutes sein, wenn er dann über das Ergehen der Philipper weiß. Vers 19, also er war ja im Gefängnis, er konnte nicht selber kommen und es war also nötig, dass er jemanden sandte, weil er gerne wissen wollte, wie es den Philippern denn mittlerweile eigentlich so ging. Ihm war schon klar, die waren in bestimmten Herausforderungen und er wollte gerne wissen, was macht diese Gemeinde, was machen meine Geschwister, wie geht es meinen Brüdern und meinen Schwestern. Damals gab es ja noch keine Mobiltelefone, WhatsApp, Zoom oder E-Mail und deswegen musste man einen Brief schreiben, also ganz klassisch, also mit einem Stift und Papier für diejenigen, die dem schon entwachsen sind. Und man musste dann womöglich noch einen Boten senden, jemand, der mündlich Bericht gegeben hat. Und so war das hier eben auch. Er hat gesagt, ich möchte gerne Timotheus senden und hören, wie es euch geht. Und dann spricht er darüber, warum er gerade Timotheus diesen Job gegeben hat. Und das ist ganz interessant. Und jetzt wird es spannend. Und er beschreibt drei Eigenschaften, drei Stärken von Timotheus, die ihn zu dieser Aufgabe qualifiziert haben. Interessanterweise, wenn du ein bisschen im Neuen Testament liest, in den Briefen, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, dann stellst du fest, dass Timotheus eigentlich kein geistlicher Superheld war. Also, wenn du die Timotheus-Briefe liest, dann siehst du, das ist relativ nüchtern alles und wir sehen da, dass er ein junger Leiter war, dass er manchmal zaghaft war. Paulus schreibt an ihm, ermutigt ihn, auch den Menschen gegenüber, denen er dient, nicht unsicher zu sein. Er brauchte Ermutigung in Bezug auf seinen Dienst, er brauchte Ermutigung und auch weise Ratschläge in Bezug auf seine persönliche Lebensführung. Und Timotheus war also offenbar nicht so ein geistlicher Haudegen, so nach dem Motto, so jetzt komme ich, hoppla, wo steht das Klavier und so weiter, ne? Sondern das war jemand, der war eigentlich eher so unsicher, ein junger Mann und er brauchte Ermutigung. Aber ganz offensichtlich, und das wird bei dem deutlich, was Paulus hier schreibt, stimmte die Haltung und der Charakter von Timotheus und deswegen konnte Paulus ihn senden. Und das beschreibt er dann in Vers 20 und 21. Er sagt hier, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Hier sehen wir diese erste Stärke, den ersten Vorzug, will ich mal so sagen, von Timotheus. Er hatte die gleiche Gesinnung wie Paulus. Ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. Was war das für eine Gesinnung? Er diente am Evangelium in der gleichen Weise, mit der gleichen Haltung wie Paulus. Er hatte die gleiche Denkweise wie Paulus. Er war wie Paulus auf das Evangelium, auf die Person Jesu Christi konzentriert. Und das war sein Fokus, das war ihm das Wichtigste. Das heißt, er hatte diese Gesinnung Christi, die Paulus hatte und von der Paulus an die Philipper am Anfang des Kapitels 2 geschrieben hatte. Kannst du gerne nochmal nachhören, die ganze Predigtserie ist im Internet zu finden, in unserem Podcast und auch auf YouTube. Schau dir das einfach, hör dir das nochmal an. Und er hatte diese Gesinnung, die auch in Jesus Christus war, wo er sagt, habt diese Gesinnung, die in Jesus war. Und deswegen konnte sich Paulus blind auf ihn verlassen. Er wusste, der läuft geradeaus, der läuft in dieser Gesinnung Jesu Christi. Da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Und er hatte auch keinen anderen Mitarbeiter mit solch einer vorbildlichen Haltung. Und das ist schon der erste Punkt, der wichtig ist für unser geistliches Wachstum, die Gesinnung Christi zu haben. Das ist nicht nur irgendwie so ein schöner Ausdruck, so, ja, habt die Gesinnung Christi, schön, aber wie soll das gehen? Hör dir nochmal die Predigt an und höre, wie du die Gesinnung Christi entwickeln kannst. Das führt zu geistlichem Wachstum. Das hat bei Timotheus zu geistlichem Wachstum geführt und zu einer Festigkeit geführt, sodass Paulus ihm einen solch wichtigen Auftrag und auch herausfordernden Auftrag geben konnte. Das war das Erste, die erste Stärke. Er hatte die gleiche Gesinnung wie Paulus, er hatte die Gesinnung Christi in sich. Das Zweite war, und das ist auch erstaunlich, was Paulus hier schreibt. Er schreibt, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also das war eine ganz besondere Qualität in Timotheus. Er hatte ein aufrichtiges, echtes Interesse an den Philippern. Da war nichts vorgetäuscht, kein Hintergedanke, nicht irgendwie nur so der Gedanke, naja, ich werde mal irgendwie dienen oder so, sondern da lag das Wohlergehen der Philipper lag ihm am Herzen. Die Menschen lagen ihm am Herzen. Er war um die Gemeinde Jesu Christi besorgt. Auch das spiegelt diese Gesinnung Jesu wider. Deswegen ging Jesus ans Kreuz, deswegen starb Jesus für uns. Er starb für uns, für seine Kinder, für die Gemeinde. Und diese Gesinnung, die tritt hier in Timotheus zutage. Er war aufrichtig um die Philipper besorgt. Er hat nicht nur einfach irgendwie einen Dienst getan an religiös Interessierten, die sich da eben irgendwie in Philippi versammelt haben oder so, sondern, ich sag's nochmal, es ging ihm um die Menschen, es ging ihm um die Gemeinde Jesu Christi, es ging ihm um den Leib Christi. Und er hatte ein klares geistliches Verständnis darüber, was die Gemeinde ist. Er schaute auf die Philipper und er verstand, was Jesus getan hatte, als er die Gemeinde zu Pfingsten in Gang gesetzt hat. Und hier steht die herausfordernde Frage für uns im Raum: Was bedeutet Gemeinde eigentlich für uns? Was bedeutet Gemeinde für dich und mich? Was ist die Küstenkirche für dich? Ist es nur ein Haufen Christen, die sich da zufällig sonntags hier in Husum versammeln, in diesem Gebäude, die dann eine nette Predigt hören und dann wieder nach Hause gehen und irgendwie was anderes machen? Oder ist die Gemeinde vielleicht nur eine Art von religiöser Organisation, wo man religiöse Dienstleistungen angeboten bekommt, die man dann in Anspruch nimmt oder nicht, wenn sie einem nicht so gut gefallen oder so? Oder glaubst du, dass die Küstenkirche, und ich spreche jetzt bewusst von unserer Gemeinde, das gilt für alle anderen genauso, diese Fragen müssen sich die anderen für ihre Gemeinde stellen, oder glaubst du, dass die Küstenkirche ein Ausdruck des Leibes Christi hier in Husum ist und dass Gott uns alle bewusst zusammengestellt hat? Dass Gott wollte, dass wir hier sind und dass er einen bestimmten Zweck, ein bestimmtes Ziel mit uns als Gemeinde hat. Und dass wir eben nicht nur irgendwie ein bunt zusammengewürfelter Haufen sind, sind wir schon, wir sind bunt zusammengewürfelt, das ist richtig. Aber ob das gezielt und zielgerichtet geschehen ist, weil Gott einen Plan hat für dein und mein Leben und für uns als Gemeinde. Und das, unsere Sicht auf die Gemeinde, macht einen riesigen Unterschied. Und Timotheus hatte das offenbar verstanden und deshalb diente er in dieser Haltung sowohl dem Paulus als auch der Gemeinde und damit Jesus selber. Und im Gegensatz dazu schreibt Paulus dann von einer anderen Haltung und anderen Motivation. Er sagt, da ist also der Timotheus und dann sind da alle anderen und alle anderen suchen das ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist eine ziemlich harte Analyse, ne? Also er schreibt das ja an Christen und er schreibt das offensichtlich auch über Christen. Er sagte, da ist der Timotheus oder Leute, die in dieser Gesinnung dienen und gehen. Und dann gibt es da andere, die suchen das ihre, die suchen das, was für sie wichtig ist und nicht das, was Jesu Christi ist. Also da gab es offenbar Christen, deren erstes Interesse nicht ganz Christus galt oder der Gemeinde, sondern in letzter Konsequenz doch irgendwie sich selber. Und das ist eine ziemlich harte Analyse, ne? Und ziemlich ernüchternd kann das sein. Vielleicht waren das andere Mitarbeiter von Paulus, die er zu dieser Aufgabe nach Philippi hätte schicken können, aber die dann Ausreden gefunden haben, so, oh nee, die Reise ist mir zu beschwerlich, das ist zu weit, das ist so heiß und überhaupt, das ist so unbequem, und kannst du nicht jemand anders schicken und ich habe da schon so viel anderes gemacht und so weiter. Kann sein. Vielleicht war ihr Motiv auch nicht die Sorge für die Gemeinde Jesu und eine uneigennützige Hingabe, sondern eben doch eigene Interessen. Wir erinnern uns daran, wie Paulus am Anfang des Kapitels 2 gesagt hat, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Kannst du dir auch nochmal anhören, was das war und was das bedeutet. Und wir haben gehört, dass wir die Gemeinde nicht missbrauchen können als Selbstbedienungsladen für unerfüllte Wünsche oder Bedürfnisse, die wir haben, oder als Bühne zur Selbstdarstellung. Und auch hier ist wieder so die unbequeme Frage an uns, aus welcher Haltung heraus dienen wir eigentlich? Oder auch nicht? Auch interessant, ne? Warum dienen wir? Was erwarten wir von dem Dienst in der Gemeinde? Warum tun wir die Dinge in der Gemeinde, die wir tun? Erwarten wir Anerkennung von Menschen? Benutzen wir den Dienst in der Gemeinde zur Stabilisierung unseres Egos oder so? Oder dienen wir der Gemeinde, weil es der Leib unseres Herrn ist und weil wir Jesus lieben und weil wir die Menschen darin lieben? Das macht schon einen Unterschied. Und Paulus war es offenbar weniger wichtig, ob Timotheus ein genialer Prediger war und ein toller Redner, ein smarter Kerl, sondern es war ihm wichtig, dass die Haltung des Timotheus stimmt und sein Charakter. Und das wird sehr deutlich hier. Und auch das ist ein Impuls für unser geistliches Wachstum, unseren Charakter verändern zu lassen. Und es gibt genug Beispiele dafür, dass eine großartige Begabung ohne die entsprechende charakterliche Bildung oder Veränderung eigentlich schrecklich ist und keine guten Auswirkungen hat. Ihr wisst ja vielleicht, ich war in der Vergangenheit neben meiner pastoralen Tätigkeit ganz oft in verschiedenen Bereichen auch in der freien Wirtschaft tätig. Das hat was mit meiner Biografie zu tun und auch mit meiner Berufung und auch, weil ich glaube, dass das mal gesund ist, auch mal was anderes zu tun und zu sehen. Und ich bin im Rahmen meiner langen, muss man mittlerweile sagen, langen beruflichen Laufbahn ganz unterschiedlichen Menschen begegnet. Und ich habe in ganz unterschiedlichen Feldern gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und eine Sache habe ich aber immer wieder, egal ob das in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, egal was das für eine Firma war, wo ich gewesen bin, habe ich immer wieder festgestellt und die war immer wieder klar erkennbar. Egal wie fähig, begabt oder brillant ein Mensch auch sein mag, wenn der Charakter nicht stimmt, ist das ein Graus. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe Leute erlebt, die waren brillant. Ich kann mich noch an einen erinnern, war meiner Firma, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, der war für den Vertrieb zuständig. Und der Typ, der konnte verkaufen, das war göttlich, ja, muss man wirklich so sagen, ja, der konnte jedem alles verkaufen. Ja, der hätte noch einen Eskimo-Kühlschrank verkaufen können. Und der hat einen Zugang zu Leuten gehabt und so, ja, und die haben dem, da ging es um viel Geld, ja, und die haben dem das abgekauft und so und haben Verträge abgeschlossen und so, aber etwas in seinem Charakter stimmte nicht und er neigte dazu, Leute mit übertriebenen Versprechen in gewisser Weise zu manipulieren und er neigte dazu, Menschen auszunutzen, sein Charisma, seine Begabung auszunutzen, Menschen für sich einzunehmen und ihnen dann einen Vertrag unterzuschieben. Ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, aber es gab da so manche Sache, die dann hinterher andere auslöffeln mussten. Und das war nicht gut. Und auch das habe ich auch an anderen Punkten, in anderen Bereichen gesehen, brillante Menschen, die charakterlich nicht hinterhergekommen sind und die schlimm und schwer zu ertragen waren. Und wir reden ja auch im christlichen Bereich immer so viel von Berufung, Begabung und Talenten. Ne? Und das ist ja auch gut und das ist wichtig. Und die schenkt der Herr uns auch. Und danach sollen wir auch streben. Absolut. Aber wir sollen uns auch dessen bewusst sein. Wichtiger in letzter Konsequenz ist unser Charakter. Wenn unser Charakter nicht stimmt, dann kann der Herr mit den tollen Begabungen, die er uns geben möchte, nicht so viel anfangen. Wir werden Menschen überfahren, wir werden Menschen verletzen. Letztendlich wird es dem Herrn nicht die Ehre geben, die er bekommen könnte. Und deswegen möchte der Heilige Geist zuerst an unserem Charakter arbeiten oder gleichzeitig, ja, während er uns begabt und befähigt und wir dienen, möchte er auch unseren Charakter verändern und uns in das Bild Jesu Christi verändern. Das ist ja das eigentliche Ziel. Und er tut das auch, damit unsere Begabung, unsere Talente uns in letzter Konsequenz nicht geistlich umbringen, damit wir Schiffbruch erleiden, damit, wo vielleicht alle jubeln, aber wir in unserem, ich sag mal, privaten Leben, geheimen Leben, was andere vielleicht nicht so sehen, Schiffbruch erleiden. Also das war eine weitere Stärke von Timotheus. Er verstand, was die Gemeinde ist, und er war ernsthaft besorgt um das Wohl der Gemeinde des Leibes Jesu Christi. Und aus dieser Haltung heraus diente er. Und dann beschreibt er eine dritte Stärke von Timotheus, und auch das hat was mit deinem und meinem geistlichen Wachstum zu tun. Er schreibt, ihr kennt, Vers 22, ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Er schreibt ja etwas über Bewährung. Timotheus war durch den Dienst, den er tat, bewährt. Er hatte ja schon ein gutes Zeugnis von den Christen aus Lystra und Ikonion. Das hatte ich bei dem ersten Teil unserer Serie mal dargestellt. Er kam ja von dort und da steht, er hatte ein gutes Zeugnis. Die Leute haben ihn gesehen und die haben gesagt, das ist ein guter Kerl, das ist ein töfter Typ so. Ne? Der läuft geradeaus, alles prima und so. Den können wir empfehlen, Paulus, nimm den mal mit. Und dann kam er mit Paulus nach Philippi, diente der Gemeinde dort am und mit dem Evangelium. Und die Philipper hatten ihn kennengelernt und sie wussten, was er für ein Typ war. Er ging mit Paulus, ging dahin, wo Paulus gefangen war und so weiter. Er diente, er war treu, hingegeben, zuverlässig im Dienst. Die kannten ihn und die wussten, das ist ein Mann, der ist bewährt in den Dingen, die er tut. Der macht nicht nur irgendwas so schnell mit der heißen Nadel dahin genäht, hingepfuscht, sondern was der tut, hat ein Fundament und da sehen wir eine Bewährung in seinem Leben. Und dann steht hier auch, er diente zusammen mit Paulus wie ein Kind ein Sohn mit dem Vater. Und Paulus spricht hier von der geistlichen Elternschaft. Er sieht Timotheus als seinen geistlichen Sohn. Das war auch in der damaligen Kultur so üblich, dass sein Sohn, so wenn er zum Beispiel das Familienunternehmen übernehmen wollte, dass er alles, was er wissen musste, vom Vater gelernt hat, durch Anschauung, durch Imitation, durch Beobachten, durch Kopieren. Und Timotheus war hier offensichtlich bereit, von Paulus zu lernen, zu schauen, wie macht Paulus das und wie kann ich das tun. Also auch das ist ein Teil der Bewährung, einfach Dinge zu tun in Begleitung. Und ich habe neulich, das fällt mir gerade so ein, ich habe neulich einen interessanten Bericht gesehen von einem Spezialschiffsausrüster aus Hamburg. Und da kam genau dieses Prinzip so zum Tragen. Und ich dachte so, wow, das gab es damals und das gibt es auch heute. Ja? Also das ist eine Firma, die existiert auch heute noch. Das ist eine hochspezialisierte Firma, ein Schiffsausrüster in Hamburg. Und der Vater wollte oder will, ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist, wie alt dieser Bericht war, der wollte sich aus dem Geschäft zurückziehen. Und die Sache war die, das war aber so ein spezialisiertes Geschäft, die hatten da Lager voll, Regale voll mit ganz unterschiedlichem Material, mit jedem Ding, mit jeder Schraube, alles was du für Schiffe, Boote und so weiter brauchst. Und das war so spezialisiert, dass die Mitarbeiter sich auch die Frage gestellt haben, ach du liebes Lottchen, wer kann denn diese Position ausfüllen? Wer kann denn die Stellung hier des Chefs übernehmen? Das funktioniert doch gar nicht. Die haben richtig Angst gehabt, die Mitarbeiter. Die dachten, da kommt irgendein Bürohengst um die Ecke und der macht alles anders und der Laden klappt zusammen. Und dann kam heraus, dass die Tochter das Geschäft übernehmen würde. Eine relativ junge Frau, aber ganz patent und so weiter. Und dann hat die so erzählt und hat gesagt, ja, ich bin von Kindesbeinen an bei meinem Vater hier im Laden gewesen. Und so wie die sich da bewegte und so weiter, die wusste alles. Die kannte alles, die ist mit dem Vater durchs Lager gegangen, die hat jeden Schäkel, jeden Pütting, jedes Decksauge, jedes Tau, jede Schraube, alles in der Hand gehabt, die wusste Bescheid über die Segelei, über die Schifffahrt, die kannte die Kunden, die Mitarbeiter, die passte einfach total da rein. Und alles, was sie wissen musste, sie hat dann auch noch eine Ausbildung gemacht, aber alles, was sie wissen musste, hat sie von ihrem Vater gelernt und übernommen. Und ich dachte so, wow, das ist ein starkes Prinzip. Und so arbeiteten auch Paulus und Timotheus zusammen. Timotheus schaute auf Paulus und sagte, okay, was hat dieser Mann? Was kann ich nehmen? Wo kann ich mich von ihm auch ausbilden lassen? Was ist wichtig? Wo liegt der Fokus? Und so wurde er zum Mitarbeiter von Paulus. Timotheus war bereit, in einer Art Mentoring-Beziehung von Paulus zu lernen, sich von ihm ausbilden zu lassen, ihm zu folgen, Dinge für ihn im Dienst zu tun. Und darin hatte er sich offensichtlich bewährt und das war für alle sichtbar. Das ist spannend. Und das hat ihn noch qualifiziert, dass Paulus ihn alleine losschicken konnte. Also wodurch entstand die Bewährung von Timotheus? durch seinen Dienst, den er tat und während er den Dienst tat. Bewährung kommt, indem wir und während wir dienen. Wenn du geistlich wachsen willst, fang an zu dienen. Fang an, dich in dem Dienst, den du tust, als bewährt zu erweisen. Ich sage dir, es gibt wenig anderes, was dein geistliches Wachstum in die Höhe und nach vorne katapultieren wird. Wenn du anfängst, von dir selber wegzuschauen und in der Kraft, in der Befähigung, Jesus zu dienen. Ich habe kürzlich jemanden gehört, der Folgendes dazu sagte: Dienst in der Gemeinde heißt nicht einfach nur die Dinge zu tun, die getan werden müssen, sondern das hat immer etwas mit unserer geistlichen Entwicklung zu tun, ist immer mit unserer geistlichen Entwicklung verbunden. Und das stimmt, ja, es gibt Dinge in der Gemeinde, die einfach getan werden müssen, das wissen wir alle, die selbstverständlich sind. Jemand muss die Fenster putzen, jemand muss die Toiletten sauber machen, jemand muss den Hof fegen, den Rasen mähen, das Geld zählen, die Türen nach dem Gottesdienst zuschließen, Seminare leiten, Predigten halten und so weiter. Es müssen einfach bestimmte Dinge getan werden, das ist richtig. Aber gleichzeitig sind das eben nicht nur einfach irgendwelche praktischen Tätigkeiten, die wir tun, sondern das ist immer unser Feld der Bewährung, egal wo du stehst, egal was du tust. Sei dir dessen bewusst, der Dienst, den du in der Gemeinde tust, ist dein Feld der Bewährung und dein Feld des Wachstums. Ganz einfach. Und weißt du, manchmal habe ich Christen sagen hören, so, oh ja, ich komme gerne in die Gemeinde, da bin ich gerne, eine Predigt zu hören, mir dienen zu lassen im Gebet. Und ich komme gern, um Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Ich komme auch gerne, damit ich vielleicht nicht ganz so alleine bin zu Hause. Aber sauber machen? Nein, danke. Das muss ich zu Hause schon. Da macht es mir auch schon keinen Bock. Was mache ich doch nicht noch in der Gemeinde? Also, wenn es darum geht, ein Seminar zu leiten oder so, ja, dann mache ich das gerne. Aber einen Ordnerdienst übernehmen, da bin ich ja nicht im Gottesdienst. Oder Kaffee kochen. Oh, ich trinke gerne Kaffee, aber kochen? Weiß nicht. Oder irgendwie an der Technik sitzen. Ja, dann kriege ich ja nichts von der heiligen Atmosphäre im Gottesdienst mit oder so. Oder Kinderdienst machen. Ja, dann bin ich ja nicht da. Weißt du, da kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn ich sowas höre. Ich will nicht sagen, dass das unter euch so ist oder so, aber ich habe schon festgestellt, dass das dann meistens die Christen sind, die sich geistlich nicht weiterentwickeln. Die bleiben auf irgendeinem Punkt, auf irgendeiner Stufe stehen, die entwickeln sich nicht weiter, egal wie viele Predigten sie hören, egal wie viele Dinge sie auf YouTube sich reinziehen, egal wie viele fromme Bücher sie lesen. Wenn sie nicht anfangen, einen Dienst zu übernehmen, wenn sie nicht anfangen, praktisch tätig zu werden, mit anderen zusammenarbeiten, kommt das geistliche Wachstum an irgendeinem Punkt zum Stillstand. Und das hat Gott so eingerichtet. Das hat er mit Absicht so gemacht. Und er möchte, dass wir miteinander, gemeinsam mit dem Evangelium und auch einander dienen. Ja, und es stimmt, wir dürfen die Gemeinde und die Gemeinschaft auch genießen. Die Gemeinde ist auch nicht ein Ort, wo wir immer nur schwer arbeiten und ackern und so. Wir dürfen auch Kaffee trinken und es uns gut gehen lassen. Absolut. Aber ihr versteht das Prinzip, was dahinter steht und was wir hier bei Timotheus sehen. Wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn du geistlich wachsen möchtest, dann übernimm eine Aufgabe in der Gemeinde und zeige darin deine Bewährung, indem du die Aufgabe treu und gut ausführst. Aus diesem Grund sagen wir auch immer, dass jedes Mitglied in der Küstenkirche oder jeder, der Mitglied werden möchte, wenigstens eine kleine Aufgabe übernehmen soll, gemäß seiner Begabung, gemäß seiner Befähigung, gemäß der Zeit, die er hat und so weiter. Wenigstens eine kleine Aufgabe. Aus diesem Grund. Wir sagen das nicht in erster Linie, damit die Arbeit getan wird, sondern damit du geistlich wachsen kannst. Die Arbeit muss auch getan werden, die wird auch dadurch getan, aber es geht in erster Linie um unser geistliches Fortkommen. Das ist so. Wir sehen das an dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, von den anvertrauten Talenten sehr deutlich, dass diejenigen, die einfach tun, was ihnen als Aufgabe anvertraut worden ist, egal ob das viel war oder wenig war, egal in welchem Bereich, in welchem Feld, die das getan haben, die treu darin waren, das waren die, die von Gott mehr anvertraut bekommen haben und die über mehr gesetzt worden sind. Und so geschieht geistliches Wachstum. So geschieht unsere geistliche Entwicklung im Reich Gottes. Und indem wir in der Gemeinde dienen, nimmt uns der Heilige Geist in seine Schule, auch in seine Charakterschule. Wenn du mit anderen zusammenarbeitest, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann wird es interessant, dann stieben die Funken und dann hast du die Möglichkeit zu vergeben und was über Demut zu lernen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen und, und. Also deswegen fang an zu dienen. Ein wunderbares Arbeitsfeld, ein wunderbarer Bereich. Aber vielleicht auch nicht so mit der Einstellung, so jetzt werde ich die geistliche Karriereleiter hochklettern, ja, ich fange mit Kaffeekochen an und dann am Ende bin ich dann Pastor oder so. Ich meine, vielleicht ist es so. Also das ist ja die Berufung, die der Herr auf dein Leben legt, ja, aber es fängt mit dem Kaffeekochen an, verstehst du? Nicht mit was anderem. Und es fängt an mit der Haltung, ja, Jesus, ich bin bereit, dir zu dienen. Ich diene der Gemeinde, ich diene den Geschwistern, aber ich diene in erster Linie dir. Jesus, du bist mein Herr und König, ich beuge mich vor dir. Und du warst dir nicht zu schade, für mich ans Kreuz zu gehen, damit ich mit dir zusammen sein kann, damit ich Leben haben kann. Und ich bin mir nicht zu schade, alles für dich zu tun. Das soll unsere Haltung sein. Und ich habe dir das bestimmt auch schon mal erzählt, dass ich als junger Christ genau diese Entscheidung auch getroffen habe. Ich habe das verstanden, was Jesus damit meint und wie das mit Timotheus funktioniert hat. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, ich werde alles tun, was an mich herangetragen wird, egal was das ist. Also nicht von jedem, ja, also verstehe mich richtig, von Menschen, denen ich vertraue, von geistlichen Leitern und so weiter, von Geschwistern, wo ich sehe, okay, das ist eine Herausforderung, die der Herr an mich stellt. Und ich werde alles tun, egal was es ist, egal wie schwierig mir das vorkommt oder egal wie einfach oder profan die Aufgabe sein mag, ich werde es um Jesu Willen tun. Und ich werde es gut tun und ich werde es so tun, dass ich mich in meinem Glauben als bewährt darstelle. Das war eine Entscheidung, die habe ich von Anfang an getroffen und die gilt bis heute. Das ist bis heute meine Entscheidung. Und ich kann dir das einfach so sagen, das hat meinen Charakter geschliffen. Das kannst du mir glauben. Da waren große Herausforderungen, wo ich dachte so, ups, ich würde jetzt lieber im Erdboden versinken, ja. Der Erdboden möge sich jetzt öffnen, damit ich verschwinden kann oder so. Und es gab Dinge, wo ich irgendwo mit der Bürste irgendwas unter der Toilette geschrubbt habe, auch als Pastor. Aber ich will dir sagen, das hat meinen Charakter geschliffen. Und das ist gut, das ist gesund, das brauchen wir. Und das hat auch eine Bewährung in meinem Leben hervorgebracht und eine Festigkeit und ein Fundament, auf dem ich bis heute stehe. Das hat sich nicht verändert. Und es hat dazu geführt, dass der Herr mir mehr gegeben hat. Das kann ich als Zeugnis so sagen. Und das hat nichts mit meiner Ausbildung oder meinem Titel als Pastor zu tun. Kannst du so, ja, du bist auch der Pastor und so, ne? Nein, das ist eine Folge davon. Ich habe angefangen zu dienen, ich habe mit dieser Entscheidung angefangen und dann hat der Herr mir mehr und mehr und mehr gegeben, bis er mich irgendwann in meinen Dienst, in meine Berufung so eingesetzt hat. Und ich gehe in dieser Hinsicht genau denselben Weg wie du. Und auch Timotheus ist diesen Weg gegangen. Und lass uns nicht Abkürzungen suchen, sondern das ergreifen und sagen, Herr, ich werde dir dienen und mich in meinem Dienst als bewährt erweisen, damit du mir mehr geben kannst. Und der Herr wird das tun. Der wird das tun. Und ich weiß, dass viele von euch das erlebt haben und darüber Zeugnis geben könnten und sagen könnten, genauso ist es mir passiert. Und ich will dich ermutigen, mach weiter. Hör nicht auf, auch wenn du schon 30 Jahre im Dienst stehst und Dinge tust, mach weiter. Da ist immer noch mehr an Wachstum und an Freisetzung für dich vorgesehen. Okay, den Rest fasse ich noch kurz zusammen. Dann schreibt Paulus weiter, Vers 23 und 24, also dass er hofft, den Timotheus bald senden zu können, bis er dann seine Lage übersehen kann. Und er vertraut darauf, dass er aber doch vielleicht auch selbst kommen wird. Also er will noch abwarten, wie sich dieser Gerichtsprozess und so weiter dann entwickelt. Er ist aber eigentlich guter Hoffnung, dass er freigelassen wird und dann will er auch den Timotheus senden. Aber er zeigt hier Timotheus als Beispiel dafür, was es heißt, würdig des Evangeliums und in der Gesinnung Christi zu wandeln und wie man geistlich wachsen kann. Wir sehen in Timotheus jemanden, der bereit war, sich in Menschen zu investieren, zu lernen, seinen Charakter und seine Haltung verändern zu lassen und sich in seinem Dienst als bewährt zu erweisen. Und zum Schluss kommt er dann auf Epaphroditus zu sprechen. Das fasse ich, wie gesagt, nur kurz zusammen. Er sagt dann also in Vers 25, weil ich Timotheus nicht senden kann, habe ich aber beschlossen, den Epaphroditus zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten, der kam aus Philippi, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Also Epaphroditus war von der Gemeinde in Philippi ausgesandt worden, um Paulus zu unterstützen, weil die Gemeinde das nicht leisten konnte, haben sie gesagt, okay, wir senden einen von uns und der soll Paulus dienen. Das tat er auch. Er war bei ihm dort an dem Ort der Gefangenschaft und weil Timotheus nicht konnte, hat er Epaphroditus gesandt. Und das Schöne ist, auch hier sehen wir wieder an der Art und Weise, wie Paulus Epaphroditus beschreibt, der Mann war nicht zweite Wahl. Der stand so in einer Reihe mit Timotheus und wir sehen an dem, was er schreibt, dass Epaphroditus die gleiche Gesinnung, die gleiche Haltung hatte wie Timotheus. Er schreibt hier, das ist mein Bruder, nicht ein Bruder, so nach dem Motto, ich schicke euch irgendwen oder so, Hauptsache die Message kommt durch. Nein, ich schicke euch meinen Bruder. So eine tiefe innere geistliche Verbundenheit. Mein Bruder, den, der mir hier dient, den sende ich euch zurück. Und dann schreibt er, ich sende euch meinen Mitarbeiter. Das war nicht ein Gehilfe, ein Angestellter von Paulus, sondern er sagte, das ist jemand, der in dem gleichen Dienst steht wie ich auch. Der dient mit mir, der arbeitet mit mir an demselben Thema, in derselben Art und Weise. Der ist von Gott für dasselbe Werk beauftragt und den sende ich euch. Und meinen Mitstreiter, das ist ein militärischer Ausdruck, mein Mitsoldat, jemand, der mit mir zusammen im Evangelium kämpft und das Evangelium vorantreibt, den sende ich euch. Das ist ein Ausdruck von Hochachtung, die er hier für Epaphroditus hat. Und er wird hier als bewährter und hingegebener, charakterlich integrer Mensch beschrieben, der Jesus an die erste Stelle in seinem Leben gesetzt hat. Wir lesen dann, wir haben das vorhin gehört, wir lesen dann, dass er in dem Dienst, den er da getan hat, krank geworden ist. Dass er bereit war, so für das Evangelium sogar dieses Risiko auf sich zu nehmen, möglicherweise sogar zu sterben. Das war damals natürlich noch ganz anders als heute mit der medizinischen Versorgung. Aber der hatte die Entscheidung getroffen, ich werde dienen, ich werde mich als bewährt erweisen und wenn es mich mein eigenes Leben kostet. Und die Philipper hatten davon gehört, sie machten sich Sorgen. Der Herr hat sich über ihn erbarmt, er wurde geheilt. Und dann sagt Paulus, damit ihr nicht in ständiger Sorge lebt, weil ihr nicht wisst, was mit dem ist, sende ich ihn zu euch, damit ihr ihn seht. Damit ihr sagen könnt, wow, preist dem Herrn, da ist Epaphroditus. Er war treu, er hat sein Leben wirklich hingegeben. Er hat sich bewährt und wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Er sendet ihn zurück. Und schließlich ermahnt er dann die Philipper in den letzten Versen und er ermahnt die Philipper und sagt, Geschwister, achtet die, die viel für Jesus getan haben. Achtet sie, ehrt sie und achtet die, die Risiken eingegangen sind, die um des Evangeliums willen vielleicht sogar persönliche Entbehrungen und Verluste erlitten haben. Achtet sie und ehrt sie und gebt ihnen Wertschätzung. Und das ist das Letzte, was ich heute sagen möchte. Auch in der Küstenkirche wollen wir diese Haltung der gegenseitigen Wertschätzung sichtbar werden lassen und kultivieren. Da, wo wir sehen, dass andere, dass Geschwister dienen, dass sie bereit sind, Dinge zu tun, egal ob groß oder klein, dass wir sie ehren, dass wir sagen, ja, danke, dass du diesen Dienst tust. Danke, dass du das auch für mich tust. Danke, dass du es für Jesus tust, aber auch für mich. Und ich freue mich, dass ich mit dir zusammen hier in der Gemeinde dienen kann. Wir haben also an den Beispielen von Timotheus und Epaphroditus gesehen, wie die Nachfolge Jesu praktisch aussieht. Wir haben besonders am Beispiel von Timotheus gesehen, wie geistliches Wachstum in unserem Leben passieren kann und wie wir geistliches Wachstum befördern können. Es geschieht dadurch, dass wir erstens bereit sind, uns um Jesu Willen in Menschen zu investieren, dass wir ein Verständnis darüber haben, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Nicht nur eine wilde Ansammlung von Menschen. Geschieht dadurch, dass wir bereit sind zu lernen vom Heiligen Geist und auch von geistlich reifen Geschwistern. Dass wir bereit sind, unseren Charakter und unsere Haltung verändern zu lassen. Und dass wir uns in dem, was wir tun, als bewährt erweisen. So werden wir geistliches Wachstum erleben. So wird der Herr uns mehr geben, uns mehr hinzufügen und ich muss mal sagen, ich empfinde das als eine sehr positive, schöne, auch herausfordernde Perspektive. Wollen wir die gehen? Wollen wir weitermachen? Amen. Lasst uns zusammen aufstehen und beten.